Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
So, herzlich willkommen zu Folge 222. Der Titel tut gerade nichts zur Sache, denn Thomas Kuhlmann und ich, wir haben erstmal etwas zu klären. Thomas und ich, wir sind nämlich beide, wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen, aber heute nicht zum Spaßen aufgelegt. Das war zumindest mein erster Eindruck, den ich hatte, als Thomas und ich gerade telefoniert haben. Thomas, trügt mich dieser Eindruck? Bist du heute etwas unleidlich?
Ich dachte, ich könnte meine gute Laune gut verstecken. Kann ich das gar nicht, oder wie?
Nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass du deinen emotionenfreien Lauf lässt. Es braucht immerhin einen in diesem Podcast, der das kann. Ja, deswegen liegt diese Aufgabe, diese Bürde liegt jetzt auf deinen Schultern. Ich bin mindestens genauso scheiße drauf wie du, denn mir hängt immer noch dieses Scheißspiel, entschuldige bitte, von vorgestern Abend nach. Aber eins nach dem anderen.
Ja, wir können ja ein bisschen gute Laune simulieren mit dem typisch deutschen Spaßbefehl. Ja. Denn wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, hätte man ja auch einsteigen können mit Folge 222, Schnapszahlfolge.
Ja, wohl wahr. Und wir hätten uns sicherlich auch ganz witzige Sachen mit kurzen und warmen Getränken und so überlegt.
Ja, und so war es allerdings eher, sag ich mal, Jölle Alarv.
Wir haben viele geile Vorschläge bekommen.
Wir haben unseren persönlichen Karneval schon gehabt, weil man uns so ein Kasper in Schiedsrichterkostüm geschickt hat.
Ja, wirklich.
So viel dazu. Ey, ja, Mann. Okay, das musste noch mal raus und ich fühle mich auch schon ein bisschen besser.
Ja, schön. Das liegt sicherlich an mir, glaube ich.
Ich muss einfach mal jemanden ankacken, dann geht es einem besser.
Ich helfe gerne.
Ja, komm, nimm mich. Ja, möchte aber gleich betonen, dass ich im Laufe dieser Folge auch nochmal drauf kommen möchte, dass ich es nicht nur auf den Schiedsrichter, auch wenn es der schlechteste aller Zeiten war, schieben möchte, denn gab auch noch andere Gründe. Auf den ich mich jetzt ärgere, muss ich sagen.
Kommen wir nachher zu. Ich weiß, ich kenne dein State of Mind zu dem Thema. Ja, ich habe genau aus diesem Grunde gerade auch nochmal 25 Minuten am Sandsack eingelegt, um mich gebührend vorzubereiten auf diese Folge. Denn ich mache in meiner einfachen Welt, wie sie mir gefällt, natürlich selbstverständlich nur den Schiedsrichter für den Verlauf dieses Spiels verantwortlich. Aber dazu später mehr. Wir fangen erstmal mit dem offiziellen Teil an, denn jetzt, nach etwa 5 Minuten Aufregen, können wir einmal ganz kurz den wirklichen Titel dieser Folge ins Spiel bringen. Der lautet nämlich Hackespitze 3:3 und das finde ich ehrlicherweise super geil. Deswegen habe ich diesen Vorschlag von dir sofort und dankend angenommen, ohne dir überhaupt nochmal die Chance zu geben, dir noch Alternativen zu überlegen.
Ja, ich musste eben fragen, weil wir hatten ja auch so viele geile Vorschläge wieder. Ja, das Ministry of Title Finding sagt wieder Danke, an die Millionen ehrenamtlichen kleinen Arbeiter in den Schreibstuben und Elefantengehegen. Ja, es kamen wieder so geile Vorschläge und bis vor 10 Minuten war ich der Meinung, diese Folge würde heißen, und Grüße gehen raus an Gerner Beinhardt auf Blue Sky, Zwischen Himmel und Jölle.
Ja, so finde ich auch. Also den fand ich ehrlicherweise auch wirklich, wirklich gut.
Ja. Wirklich gut. Weißt du, was mich gestört hat? Einmal musste ich an Herrn Siegert aus der Distribution denken, wegen des Ö.
Ja, danke.
Das Thema,
ich habe dich gut erzogen, sehr schön. Ja.
Alle, die die 5 Stunden nicht durchgehalten haben, in der vorletzten Folge, da haben wir es erklärt, wenn ihr Titelvorschläge schickt, besser ohne Umlaute. Ja? Sonst gibt's bei Herrn Siegert Ärger aus der Distribution. Ja.
Aus dem Ästhetikministerium.
Ja, trotzdem fand ich ein super Titel und es kamen auch noch wirklich andere schöne, ja. Was der Distribution mit Sicherheit gefallen hätte, so in der Dramaturgie der Hashtags, der Folgenveröffentlichung, Be Here Now hat vorgeschlagen, Zusatzzahl 0, von wegen 6 Wichtige, Zusatzzahl 0.
Ja, schön.
Ja, aber auch nicht ganz, muss ich
um
auch
die Ecke
noch mal,
gedacht. Ja,
ja, muss ich aber auch nochmal Korinthen kacken. Denn es gab ja immerhin einen Punkt. Es fühlte sich zwar an wie 0, aber Zusatzzahl 0 nicht ganz korrekt. Das übrigens störte mich auch noch viel mehr als das Ö bei Gerner Beinhardt. Wo war denn der Himmel bitte?
Ja, okay. Wow, da habe ich jetzt 17 Gedanken zu. Erstens, die 0 bezog sich garantiert auf Herrn Jöllenbeck. Ja, deswegen, ja. So hätte man es auch interpretieren können. Ja, nach dem Himmel muss man dann wahrscheinlich, bei Himmel und Jölle muss man wahrscheinlich wirklich nach dem Himmel suchen. mit ein bisschen gutem Willen und Privatradio-Dramaturgie bekäme man das vielleicht auch hin. Mich hat ehrlicherweise am meisten gestört, dass in dem Titel zwischen Himmel und Jölle eben genau dein Punkt, den du eigentlich mit dir rumträgst seit dem Spiel, nur unzureichend abgedeckt wird. Und der ist dann eben letzten Endes die Himmel- und Hölle-Leistung von Werder.
Ja, genau. Es ist mir ein bisschen zu billig, das jetzt nur auf den Schiedsrichter, auch wenn ich das natürlich auch gemacht habe in den, ne, in den ersten zwei Stunden in der Wuthöhle mit den Gummiwänden. Lass es mich noch kurz zu Ende bringen. Florian Nawold, schönen Gruß. Leidenheim war sein Vorschlag.
Das kann er besser. Machen.
Ja, kann er besser. Chris LLGW auf X hat vorgeschlagen, zwei weg, drei im Sinn.
Find ja, ich, das ist auch schön. Ja.
Finde ich eigentlich ganz hübsch, als ich dann mein Strickzeug wieder weggelegt hatte. Jannis hat, Kappelmann hat auf X vorgeschlagen, Winning is a rocket scienza. Ja, das ist vielleicht zu viel
für Jan Siegert.
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, wie groß das Portfolio ist.
Ja, es ist immer wieder bemerkenswert.
So, und einen lese ich noch vor, weil er auch Zustimmung bekam. Monsieur le Professeur war aktiv wieder auf Blue Sky. Freistoßdämpfer hat er vorgeschlagen und gleich drunter geschrieben, ich weiß, der wird sowieso nicht, aber bitte erwähnt mich.
Ja, so. Haben wir hier nicht getan.
Hätte ich nie im Leben gemacht, wenn nicht Yoshi Greenwald das auch noch unterstützt hätte. So, Schwarmintelligenz.
Ja. du bist ein Sklave der Bubble, ich liebe es.
Liebe Leute, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr euch noch im Forum Fanshop verewigen wollt, mein Hottake noch fürs Buch der Wahrheit nämlich. Bis Ende der Saison gibt es in einer Kneipe im Bremer Viertel neben dem Ahlenfelder auch den Jöllenfelder.
Ja, aber der heißt doch Jöllen Becker.
Das sind vier Eierlikör, ja, gut. Die auf gelben Karten serviert werden. Das
ja, oder lass es nicht vier Eierliköre sein, sondern selbstgebrannten russischen Wodka, der auf einem Auge blind macht.
Ja, gut, okay. Ja. Ist er ja. So, mein Freund, jetzt gut. Ich fühle mich besser ein bisschen. Ja,
das freut aber mich. Nochmal, ich helfe gerne. Ja, wie gesagt, also wir schichten ab und sagen, oder ich für meinen Teil kann zumindest sagen, mir hat selten ein Spiel so nachgehangen. Also ich bin immer noch schlecht drauf, deswegen ganz, ganz furchtbar.
Geh aus meinem Kopf und Gruß an Heidi Jürgens an dieser Stelle, die mir auch geschrieben hat. Ey, wirklich lange nicht mehr so schlecht gelaunt gewesen.
Ja.
Wegen dem Spiel. Und wegen dem Unentschieden schon mal gar nicht.
Ja, genau. Also das sowieso, verwunderlich. Es ist dann letzten Endes wirklich einer Dramaturgie gepaart mit einer Mannschaftsleistung geschuldet. Darauf kommen wir ja gleich noch zurück. Aber alter Schwede, nochmal von hier aus auch Entschuldigung an Jens, der im Stadion neben mir saß. Also wahrscheinlich habe ich mich verpflichtet gefühlt, weil die gesamte Barberjackenfraktion um uns herum dieses Mal nicht da war. Hast du dich zu sicher gefühlt? Nee, ich wollte sagen, ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, deren Rolle zu übernehmen.
Ah, okay.
Weil ich war das HB-Männchen im Oberrang. ich habe selten so geflucht.
Das 3-3 fällt ja direkt auf eurer Seite, ne? Die haben die Platzwahl gewonnen, ne? Und
genau.
Dann kriegen wir das auch noch direkt vor der Ostkurve eingeschenkt.
Ja, genau das.
Also wirklich, das war ja der schlimmste Anblick seit Giekewitz damals, wie er den Elber hält, wer sich.
Ich hätte nur noch versteinert zur Kenntnis genommen, das Tor. Da habe ich mich dann schon nicht mehr aufgeregt.
Aber fragen wir mal so, Hashtag ranzige Butter bei die Fische. Was hat dich denn am meisten angekotzt? Also an diesem Spiel. Was hat dir am meisten schlechte Laune gemacht? War das dieser, ich fühle mich betrogen vom Schiedsrichter? Oder warum sind wir denn, warum machen wir denn sowas?
Ja, ehrlicherweise ist dann wahrscheinlich erstens das Gesamtpaket und zweitens die Dramaturgie das, was dann letzten Endes wirklich den Overkill an schlechtem Gefühl gab. Also ich habe mich während des gesamten Spiels über teilweise ja also hanebüchene Defensivleistungen aufgeregt. Das beinhaltet ausdrücklich nicht nur die Gegentore, die alle durch die Bank weg vermeidbar gewesen wären, mit nur ein bisschen Grundspannung.
Ja, Grundspannung. Strafft euch mal, hatte ich noch auf dem Zettel für den Titel. Genau. Strafft euch mal.
Ja. ja, sondern halt eben auch einfach von der schieren Dramaturgie, ist dann trotzdem durch ein gutes Offensivspiel, weil das hat mir wirklich gefallen, es immer wieder dann sozusagen auf das richtige Ziel auszurichten, ja, um es sich dann nach 5 Minuten mit wirklich Schlafmützigkeit selbst mit dem Arsch wieder einzureißen und das ja nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal.
Ja,
und da gehe ich dann raus, wo ich sage, ey, sag mal, erstens wollt ihr mich verarschen und zweitens, was erlaube Jöllebeck?
Ja, okay, aber das ist, fand ich, dann auch wirklich nur noch das zweitens, weil ich war schon vorher stinksauer, muss ich sagen, weil das war doch wirklich Larifari. Ja, die Arroganz der guten Serie. Und dann meinen sie, weil sie auch noch ja bis zu Jöllenbeck das perfekte Matchglück haben, unpopular Opinion, aber erkläre ich gleich, dass sie das da mit Ballett nach Hause tanzen können. Und diese Szene, wie Werner aufs Spielfeld geht und, ich sag mal, Berkey fast tackelt, ja, damit er sich bewegt, sagt für mich wirklich alles. Ja, ganz abgesehen davon, dass wir bitte nie wieder über das Wort Körpersprache reden müssen, weil wenn irgendwo Körpersprache Poetry in Motion ist, dann jemand, der sich null bewegt, der steht, ja, bei eigenem Einwurf und wohlgemerkt erst ein paar Minuten auf dem Feld ist, also das noch nicht großer Kräfteverschleiß gewesen sein kann, ja, und das war für mich so sinnbildlich, ja, null Straffung. Ja, null Spannung, Ballett und zu wenig Arbeit. Und für mich auch wirklich, das war mir zu viel Tiki-Taka und meinen, man könnte das irgendwie auf einer Arschbacke nach Hause zaubern.
Genau das.
Ja, und jetzt sage ich was zum Matchglück, ne? Wir haben vorher drüber gesprochen, Heidenheim ist kompakt und was sie gut können leider ist, hinten verteidigen und mit der ersten Chance in Führung gehen. So, ne? Dann machen wir nach 46 Sekunden das 1:0. Nach 46 Sekunden. Der komplette Matchplan von Frank Schmidt ist kaputt, ja. Entschuldige. Du hast das Setting, das du dir wünschst gegen Heidenheim. Dann kommt 12. Minute. Ihr zentraler Mann im Mittelfeld ist verletzt und muss ausgewechselt werden, ja. Hashtag Dorsch ist im Arsch, ja. So, wechselt, ne. Dann, kriegen wir nach der Pause durch einen Torwartfehler von denen die Führung, weiß ich nicht, 55., 58., die Führung wieder geschenkt durch diesen Abstauber von Duxch, ja. Also mehr Spielglück kannst du eigentlich gar nicht haben.
Ja, und zu der Gesamtgeschichte gehört ja auch noch die ärgerliche Tatsache, dass du ja in der ersten Halbzeit auch noch 400%ige liegen lässt. Ja. Der Lattenschuss von Duxch, der Kopfball von Weiser, ja, der Abschluss aufs kurze Eck von Weiser, das sind keine 100%igen, aber es sind Großchancen, ja. Und sie erarbeiten sich quasi das Selbstverständnis, das Ding schon irgendwie nach Hause zu fahren und rutschen genau auf dieser Bananenschale dann aus am Ende.
Danke. Ja? That's it.
Weil sie selbst nach dem 3:2, du halt komplett merkst, die Leute auf dem Spielfeld berauschen sich gerade so an der Stimmung in diesem Stadion, dass sie selbst nach dem 3:2, wo sie schon zweimal sich den Ausgleich gefangen haben, immer noch losrennen und sagen, jetzt machen wir es 4:2, jetzt machen wir es 5:2 und genau so immer und immer wieder mit Hose runter in die Konter rennen.
Oh, geil, jetzt sind wir wieder ein bisschen auf Temperatur hier.
Ja.
Aber wirklich, Hackespitze 3:3.
Ja.
Und da ist für mich wirklich dieses Sinnbild. Caboret war das ja auch, ne? Wobei ich bei dem noch entschuldigend dazu sagen will, vielleicht der orientiert sich halt auch noch an seinen Mitspielern, ne? Und wartet, dass ihn irgendjemand hinschickt, bevor er losrennt und sich anbietet. Aber in der Situation am Spielfeldrand, du hast den Ball einfach zu stehen, ja? Das ist wirklich das Zeichen, ich muss hier nichts mehr tun. Wir schaukeln das Ding schon nach Hause.
Aber Beobachtung auch aus dem Stadion, wenn ich da einmal kurz reingrätschen darf.
Ja, bitte.
Also zwei Sachen zu Caboret. In der Szene, die du beschreibst, bin ich zu 100% bei dir. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich von Caboret beeindruckende Sachen gesehen habe in diesem Spiel.
Ich will nur sagen, es war nicht nur Berkey, es waren die beiden und vielleicht gucken die sich auch an und auch weil Ole heute nochmal was dazu gesagt hat und sagte ja, den klammer ich noch ein bisschen aus, aber gerade in Berkey, also das ist sinnbildlich und auch wie dann die Mitte nach Ballverlusten nicht geschlossen wird. Ich hatte Blue Sky und auch X ein Standbild gepostet, das zeigt die Szene unmittelbar, wie das 3:3 fällt.
Mhm.
Ja, das ist praktisch Szene Mittelkreis. Wir verlieren vorne mit Hackespitze, ja, wirklich den Ball in der Nachspielzeit, 94. Minute, und keiner geht mit zurück. Und dann siehst du auf diesem Bild, dass wir zu Hause bei Führung gegen Heidenheim in den Konter laufen und 5 gegen 5 da plötzlich stehen. Und im Mittelfeld, da ist es so, also ein Loch wie der Grand Canyon.
Ja.
Und Stay rennt zurück, ist die letzte Absicherung. Und ey, das ist ja schon eine Alles-oder-Nichts-Grätsche. Ja, die ist, müssen wir nicht drüber reden, Weltklasse und natürlich kein Foul. Aber die ist schon all in, ne? Weil die ist ja auch kurz vor der Strafraumkante.
Ja.
So, und alleine, dass er in die Situation kommt, da so ein Risiko gehen zu müssen, ist schon, zeigt schon, dass, tja.
Ja, aber dann nochmal Hashtag ranzige Butter bei die Fische. Ist das alleine zurückzuführen auf das Fehlen von Marco Friedl? Ist der wirklich so ein Stabilitätsanker, an dem sich alle ausrichten?
Das ist auch nicht auf irgendjemanden zurückzuführen, sondern das ganze Spiel. Es ist auch nicht nur ein Problem der Defensive, der letzten Reihe und Abwehrfehler und so. Es war einfach, das ist so typisch, wie wir früher darüber gesprochen haben, warum ist Werder in Testspielen so schlecht? Weil Ole Ball nur funktioniert, wenn alle bei annähernd 100% sind, zusammenarbeiten und die Mechanik, ne, diese Dampfmaschine am Laufen halten. Das geht nicht, sobald eine Schraube nicht richtig funktioniert, so. Oder da irgendwo der Anschluss nicht stimmt, der Raum nicht besetzt ist, also sich einer ein bisschen hängen lässt, reißen da Räume auf, und das wissen die Gegner mittlerweile. Das heißt, wir sind gezwungen, immer an die 100% ranzukommen, und die hat da wirklich niemand gebracht, außer in den ersten Minuten, ja, auf jeden Fall. Aber dann dachte man, okay, wir sind gut genug.
Ja.
Und ich glaube, das war das Problem.
Also ich muss sagen, und das war ehrlicherweise dann das, was mich auch am meisten erschreckt hat an der Defensivleistung. Es gab nach dem 1:1 eine Phase von in der ersten Halbzeit von, weiß ich nicht, ungefähr 10 Minuten, wo du nicht nur Huhn mit abgeschlagenem Kopf rennt durch den Strafraum hattest, sondern da waren wirklich also teilweise Sachen, die haben mich erschreckt. Also Sachen, nimm du ihn nicht, hab ihn sicher, und dann läuft da jemand ohne Gegenwehr irgendwie vor 20 Meter vor dem Tor in die Gasse. Stichwort dieser Ball, den der Offensivspieler von Heidenheim mit links ganz knapp am linken Pfosten vorbeischiebt.
Ja. Keine ganz Gegenwehr. Früh auftritt, ne?
Ja, genau.
Ja, richtig.
Keine, also null Gegenwehr. Und dann siehst du danach halt eben aus der Distanz, haben wir selbst von der Tribüne gesehen, wie jung und stark sich anpfeifen, ja, weil keiner von beiden hingegangen ist und jemand da ohne Gegenwehr durchlaufen konnte.
Ja.
Ja. Und da dachte ich zwischenzeitlich wirklich, Alter, könnt ihr eigentlich mal bitte euch ein bisschen gerade machen? Ja.
Ja,
aber sei es wie es ist, habe ich jetzt heute auch gehört, ganz kurz nur den Gedanken, den ich noch gerade habe. Mhm. Werder steht momentan ja trotzdem immer noch relativ gut da. Irgendwie mit 4 Punkten auf den 4. oder so. Aber wir haben mittlerweile die 5. schlechteste Defensive der Liga.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, und wie gesagt, ne, ich habe heute die Tabelle angeguckt, das sieht noch gut aus. Verlierst du gegen Augsburg, dann sind es nur noch 4 Punkte auf Augsburg nach hinten.
Ja.
Ne? Ja. Also wir sollten uns wirklich nicht zu sicher fühlen. Und das geht auch nochmal raus an das Team. Ne? Das sind genau diese Zeichen, sind das nämlich. Ne? Man lässt laufen, ne? Im Idealfall, wenn alle bei 100% sind, gehen 2 Leute in den Raum und stellen den zu, ja, weil sie so heiß sind. Und in so einem Spiel wie vorgestern geht halt keiner rein. Ne? Und was ich genauso schlimm fand, war in der zweiten Halbzeit, dass es Werder Bremen nicht geschafft hat, das Mittelfeld zu kontrollieren. Also, dass wir es nicht geschafft haben, Ruhe ins Spiel zu bringen, den Gegner laufen zu lassen. Habe ich schon 100-mal zitiert, mein erster Trainer. Wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen.
Mhm.
Ja? Warum hat Heidenheim die ganze Zeit den Ball?
Ja.
So, wo war Linen, wo war Steje, wo waren die Leute in der Mitte, die den Ball dann halt mal quer spielen und so.
Ja.
Ne? Und wir haben viele, viele Schwächen aufgezeigt bekommen, nämlich über eine will ich dich gleich nochmal gesondert interviewen, ich sag nur hohe Bälle, Freistoß, ja. Dann, dass wir extreme Probleme haben, die Mitte zuzukriegen, weil irgendwie Senne Linen sein Radar verloren hat. schon seit mehreren Spielen. Und das immer mehr auffällt, finde ich, dass Derrick Köhn immer stark anfängt, aber irgendwie ihm noch die Härte fehlt für die Bundesliga. Und so nach 60, 65 Minuten denke ich immer, der kann nicht mehr.
Ja, ich hab bei ihm das Gefühl gehabt, dass er sich nicht wehrt, ne? Also er lässt sich schnell entnerven. So.
Ja.
Weil Werder haben die Flügel relativ gut zugemacht, ne? Also sie haben versucht, richtig, war zumindest mein Eindruck, sie haben versucht, Werder kontinuierlich in die Mitte zu zwingen, ja. Und das, was uns in der letzten Zeit stark gemacht hat, mit Köhn und Weiser, hat dieses Mal nicht so gut funktioniert. Köhn hat sich sehr schnell entnerven lassen, hast du auch dann richtig gemerkt, es wirkte teilweise bocklos. Weiser hat sich gewehrt, ne? Weiser ist ausgewichen, Weiser hat damit was anfangen können, ein bisschen mehr in die Mitte gedrängt zu werden, ja. Sie haben auf der rechten Seite relativ viel mit Doppelpass gearbeitet, um ihn dann doch in die Tiefe auf den Flügel zu bringen. Das hat halt auf Köhns Seite nicht so gut funktioniert.
Ich glaube, das war auch ein bisschen beabsichtigt, ne? dass da die Angriffsseite eher sein sollte, ne? Über Weiser, denn der hat ja teilweise, also wie so ein Mittelstürmer, war der ja immer auch im Fünfer teilweise bei Flanken.
Ja, genau.
War sehr offensiv.
Ja, und hat halt eben auch gefühlt offensiv viel mehr Impact gehabt als defensiv, ne?
Ja, richtig. Das auch wiederum hatte dann Folgen für die Performance von Miloš Bekovic hinter ihm, ne? Der dann, nämlich was Niklas Stark schon kennt und wo die Abstimmung einigermaßen passt, aber Bekovic stand dann da, wenn Weiser vorne war, doch oftmals sehr verloren, ja, muss man sagen, und hat ja nun auch nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und ich würde noch eine unpopular Opinion mal vertreten, das war keine gute Idee, Stark in die Mitte zu ziehen und Miloš rechts verteidigen zu lassen. Ja. Erstmal, weil das so weit offen war und das noch nicht so eingespielt war, was ich eben meinte, ne, wenn Weiser vorne irgendwo rumhängt. Ja. Und zweitens auch, weil es genau die Situation gab, die ich angesprochen habe in der letzten Folge, Kretzig über die Seite kam und da Miloš nicht immer gut aussah, weil das solche Gegner halt eher zu Niklas Stark passen. Fand ich, ne?
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich habe die Idee allerdings verstanden. Ja, also mit Velkovic, du hast es ja letzte Folge auch noch gesagt, ne? Werner sieht Velkovic als seinen besten Innenverteidiger in Sachen Spieleröffnung. Das ist natürlich tendenziell für Velkovic angenehmer und komfortabler, wenn er auf seiner rechten Fußseite quasi die diagonale Spieleröffnung immer wieder ziehen kann. So, ich glaube, das war die Idee dahinter. Aber ich bin bei dir. Also Weder war Stark der bessere Organisator.
Nee, hat auch überhaupt kein gutes Spiel gemacht.
Nee, genau. Also für mich einer der Hauptschuldigen am zweiten Tor der Heidenheimer, weil er den 20er Kerber hieß er, glaube ich, kann das sein? In der Mitte, also wirklich ohne Körperkontakt zum Abschluss kommen lässt. Und der Abschluss ist schwer, ne? Wenn du da einfach nur Schulter an Schulter bist, würde ich wagen zu behaupten, dass ihm das nicht gelingt, den Ball so ins lange Eck zu legen.
Wieder diese 5%, die fehlen.
Genau.
Wie in exakt so vielen Situationen. Ja.
Du, und vor dem ersten Tor ist es für mich Velkovic. Wie ein 20-jähriger Kretzig Velkovic an der Außenlinie abkocht, ja. Und Velkovic meint, dass es reicht, dem Kleinen einfach nur den Arsch irgendwie entgegenzustrecken und das wird schon passen. Und der ihm dann wirklich die Hose runterzieht beim dritten Nachhaken, das ist schon schmerzhaft und tut echt weh. So.
Ja. Das ist der Unterschied zwischen 10% Larifari und 105% Motivation beim Typen wie Kretzig, der jetzt endlich in Heidenheim was zeigen will.
Und so, ich wäre bereit für das Interview, Herr Kuhlmann. Du wolltest mich noch zu hohem Ball und was befragen?
Ja, Zetterer Freistoß.
Ja.
Ne?
Ja, gut.
Gehört ja auch zur Wahrheit dazu mit dem 3:3 und auch da bin ich mir wieder nicht hundertprozentig sicher und will auch nicht immer derjenige sein, der da den Finger in die Wunde legt. Aber das sah doch komisch aus, oder nicht? Also der Torwart stellt die Mauer.
Ganz kurz nur, du hättest nur ein bisschen warten müssen, dann hätte ich dir das abgenommen.
Nee, ich will nur eine Frage. Ja. Der Torwart stellt ja die Mauer.
Ja.
Ne? Das ist ja die Verantwortung des Torwarts. So. Ja. Aber irgendwie stand die komisch, oder nicht? Bitte erklär mir das.
Also, man darf immer nie vergessen, wenn ich über Torwartspiel spreche, spreche ich über Torwartspiel aus den 90ern.
Ja, aber Werder Bremen A-Jugend und Patrick Kloiwert hat ja mal.
Ja, wirklich früher. Ja. Aber Das, was du gerade gesagt hast, wäre genau mein Ding gewesen. Ja, das ist eine Vier-Mann-Mauer in der 95. Minute. Du kannst praktisch zu 95% davon ausgehen, der Schütze wird aufs Tor schießen. Ja, das sind 20 Meter. Ja, das sind 20 Meter. Das ist ein Rechtsfuß. Die Position ist für einen Rechtsfuß prädestiniert, weil du ihn sowohl aufs lange Eck als auch aufs kurze Eck ziehen kannst. Ja.
Und du kannst den gar nicht gut flanken, weil du gar keine Schärfe richtig reinkriegst. Also der Ball kommt aufs Tor. 100%.
Du müsstest ihn quasi chippen und dann, und das ist zu riskant für eine Szene, die mutmaßlich die letzte Szene des Spiels ist. Das heißt also, du kannst relativ sicher davon ausgehen, dass er ihn aufs Tor bringt.
Okay, du stehst im Tor als Torwart, ne? Bitte erklär mal das Setting. Und du siehst, da ist 19, 20 Meter halb rechts vom Torwart aus gesehen, weiß, der kommt direkt und das wird ein Rechtsfuß schießen.
Genau.
Perfekter Winkel für ein Rechts. Was machst du als Torwart dann in der Situation?
Also ich kann nur sagen, was ich getan hätte, und das hat Zetterer nicht getan. Ich hätte mir eine größere Mauer gestellt. Er hat eine Vier-Mann-Mauer gestellt. Ja, die Idee ist zwar gut, den Größten mit Alvero nach ganz links zu stellen in der Mauer, um es mutmaßlich da, wo der Ball rumkommt, am schwersten zu machen für den Schützen. Ja, aber es wird halt auch ein Schuh draus, wenn die Mauer breiter ist. Ja, wird das psychologisch für den Schützen schwieriger. Das heißt, wenn ein größerer Teil der Mauer die Mauerecke abdeckt, ja, wird es für den Schützen schwieriger, Maß zu nehmen und den Ball wirklich dort drüber zu bekommen. Denn es ist genau das passiert, das ist zumindest jetzt meine Beobachtung gewesen, genau das passiert, was Mauern bei einem Freistoß immer machen. Es ist in der Regel wirklich so, dass fast immer die Äußeren in der Mauer stehen bleiben und die in der Mitte hochgehen. Ja, warum auch immer. Das ist sicherlich nicht Anweisung und macht das so, aber das kann man oft beobachten. Und das Ding ist halt, dass, wie hieß der noch, Cienza?
Cienza.
Eben genau das tut. Er ist Rechtsfuß und er versucht ihn natürlich, um das linke Ende der Mauer herum zu zirkeln aufs Tor.
Aber normalerweise stellst du doch deine Mauer so hin, dass sie die eine Ecke beschützt und selber orientierst du dich als Torwart in die andere Ecke.
Richtig.
Um möglichst viel Fläche dicht zu machen.
Und das meine ich, ich hätte die Mauer so gestellt, dass sie deutlich, deutlich mehr dieser Ecke abdeckt. Weil er hat sie so gestellt, dass wirklich nur die äußersten beiden Spieler quasi diese Seite des Tores abgedeckt haben.
Ja.
Und wenn du das tust, dann musst du dich mittiger ins Tor stellen, was Zetterer auch gemacht hat, hat man ja gesehen, und darfst dich nicht zu sehr auf die sogenannte Torwartecke konzentrieren, sondern du musst halt eben damit rechnen, dass je kleiner die Mauer ist, desto gefährdeter ist halt eben die Ecke, die Mauer abdecken soll. Ja. So, und letzten Endes ist dann genau das passiert. Alvero geht nicht hoch, der Ball geht genau über Alvero. Wenn Alvero da hochspringt, kriegt er den Ball in die Fresse, aber er geht nicht rein. Ja.
Ja.
Und Zetterer hat den Ehrgeiz, das gesamte Tor abzudecken, und dann kommt der Ball auf die Mauerecke. Der Ball ist noch nicht mal wirklich hundertprozentig platziert, aber Zetterer ist zu spät da.
Ja, es sieht einfach nicht gut aus. Ja. Und es ist auch wirklich wieder, also eine Ironie der Geschichte, also der Fußballteufel hat Humor, dass der Ball über Alvero geht.
Ja, über den Größten.
Ausgerechnet.
Wirklich. Und die gesamte Mauer springt hoch, nur halt Alvero nicht, und der Ball geht genau dort drüber.
So. Ja.
Und dann, um das halt eben jetzt final auch nochmal in die Kakophonie, um die mal abzuschließen. Also die Art und Weise, nicht nur, dass Jöllenbeck diesen Freistoß gibt, wo der komplette Werder-Verbund also ausgerastet ist.
Ja, da gab es ja noch großzügig Gelb dann für alle auch.
Ey, und dann aber auch für Leute, die einfach nur da standen.
Ja, gut.
Alvero steht da und guckt sich an, was der Schiri macht. Und der Schiri läuft an ihm vorbei, und im Vorbeigehen zeigt er ihm die gelbe Karte ins Gesicht. Und du siehst wie Alvero alles aus dem Gesicht fällt.
Ja. Du auch. Und du.
Warum ich?
Ja.
Übrigens auch die fünfte gelbe, warum Linien jetzt fehlt, eine Frechheit.
Ja. Weil er sich schrubsen lässt.
Eine Frechheit. Also wirklich. Ja. Also ich habe wirklich selten eine Schiedsrichterleistung im Weserstadion, muss man immer sagen. Also Hut ab für die Chuzpe. Ja.
Ja.
Aber alter Schwede, hat der mich auf die Palme getrieben, und zwar durch das gesamte Spiel weg. Der hat in der ersten Halbzeit einen Abstoß für Augsburg gegeben, wo Weiser den Gegner also abschießt. Nicht nur, wo der Gegner den Ball touchiert, sondern wo er ihn abschießt. Und er gibt Abstoß.
Ja, Ja, komm, trinken wir noch einen Jöllenfelder.
Ja, genau, trinken wir noch einen Jöllenfelder. Ja.
Auf einer gelben Karte.
Und um das Ganze, und wir wären nicht der Worum-Podcast, wenn wir das Ganze nicht nochmal mit einem persönlichen, positiven Twist irgendwie abschließen würden. Grüll, geiler Typ.
Ey, Grüll, mega geiler Typ.
Ja, also.
Der wird noch richtig Spaß machen, ey.
Ey, und was für ein fleißiger, emsiger, unprätentiöser Typ, ne?
Ja.
Hat ein geiles Spiel gemacht, wirklich. Also, das war eine Freude, dem zuzugucken. Auch wie er das dritte Tor macht. So abgewichst.
Ja.
Wirklich, wirklich geil. Ja, oh, guck mal. Jetzt fällt der Hammer. 30 Minuten und wir sind in Augsburg durch. Sehr gut.
So ist es. Und ich muss kurz 5 Minuten Pause anmelden. Ja, das, muss kurz an den Platz und bin gleich zurück, wenn das okay ist.
Ja, du weißt ja, wie es ist. Ich mache Musik an und wir hören uns gleich wieder.
Was hatten wir nochmal? Wie ging diese Melodie nochmal? Habe ich lange nicht gehört.
Ich bin so schlecht im Champions League Melodie singen.
Überrasch uns.
Ja, mach ich. Bis gleich.
Es ist so ein bisschen so wie früher, als man so 8, 9 Jahre alt war. Ne? Man, wenn man dann noch mal kurz gefragt hat, Mama, darf ich noch ein bisschen noch? Ja. Und jetzt haben unsere Mütter und Frauen und Arbeitgeber uns noch so knapp 20 Minuten gelassen.
Ja, die brauchen wir nicht, Thomas, die brauchen wir nicht.
Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben noch 20 Minuten. Ja. Genau. Vorbei.
Ja, genau. Okay, komm, wir machen Lattenschießen.
Ja, genau. Na gut, ich sag mal so, schön, dass wir noch da sind und noch sind wir nicht so weit, dass wir wie Werder gegen Heidenheim dann sagen, okay, komm, wir lullern den Rest hier runter.
Ja,
so
ein bisschen den Rest schenken wir ab.
So ein bisschen Klaus Kinski, Choleriker, okay, mach die Kamera an, wir drehen den Scheiß runter.
Ja, genau.
Nee, und Ole sagte ja, und jetzt kommen wir mal zur PK, wo du noch einen kleinen Wissensvorsprung hast, aber was ich mitgenommen habe als Kernäußerung von Ole war, Augsburg und Heidenheim unterscheiden sich jetzt nicht so wirklich. Sind sich relativ ähnlich in ihrer, ja. Ne, meinte er doch.
Ja, und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das gut finde oder ob mir das Angst macht.
Ja, genau. Richtig, es sollte zumindest ein Alarmzeichen sein, dass man so nicht mehr auftreten sollte.
Ja, also ich glaube, wenn das Heidenheim-Spiel auch nur irgendwas Gutes gehabt, dann ist es hoffentlich der Warnschuss. Ja, und auch die Tatsache, dass es halt eben direkt nah dran ist an diesem Spiel und dann die Eindrücke auch noch frisch sind und sie ganz genau wissen, wenn sie nur 5% nachlassen, dann brennt ihnen der Arsch weg. Ja, deswegen hoffe ich wirklich, dass das der Lerneffekt ist und man muss dann dazu auch sagen, in der subjektiven Wahrnehmung ist es so, dass Augsburg vielleicht den besseren Kader hat, aber ja, also mental.
Als Heidenheim aus einer, hoffentlich, ne? Nicht als wir, als Heidenheim.
Ja, ja, das meine ich, als Heidenheim. Aber ja, auch aus einer ungleich schwierigeren Phase kommen, ne? Ich habe mir das irgendwie mal angeguckt. Die haben ja, glaube ich, also vor Stuttgart. Die haben jetzt gegen Stuttgart, gegen Union gewonnen. Davor haben die ja, glaube ich, 5 oder 6 Spiele am Stück verloren. Ja. Also nicht nur unentschieden, sondern verloren. Ja.
Also auch wieder eine Truppe, die wir zu so einem Moment bekommen, wo man gesagt hätte, wärst du mal vor 6 Wochen hier gewesen, dann hätte es Arsch voll gegeben.
Wobei ich fand die bislang auch nicht überzeugend. Die haben sich ja jetzt super verstärkt mit diesem Claude Maurice, ne? Der ist ganz gut.
Mhm. Defende, Wolf haben die neu geholt.
Ja. Und ja, aber jetzt im Winter haben sie eben diesen Claude Maurice geholt. Der hat, glaube ich, sogar ein Tor gemacht
Okay. Aber ja, hatten sie zu Beginn der Saison geholt, ja. Doppelpack. Ja, ey, komm, will ich nicht zu hoch hängen, weil Aufbaugegner Steffen Baumgart hat jetzt 2 Spiele gemacht und seine Bilanz -1 Punkt, weil ja auch noch das Spiel für Bochum gewertet wurde. Also letzte Saison haben wir viel über uns selber gelästert, von wegen wir sind das Sozialamt der Liga, der Aufbaugegner. Die Rolle hat ja wohl Steffen Baumgart übernommen. Ja. Bochum das Ding geschenkt, jetzt Augsburg wieder aufgebaut, vor einer Woche Heidenheim wieder aufgeaut.
Und wir kriegen gerne so bleiben, dann immer...
Ja, und wir erben dann immer sozusagen den Gegner, den Steffen Baumgart wieder stark gemacht hat.
Ja, super.
Danke für gar nichts, Schiebermütze.
Genau. Ja, genau. Aber ehrlicherweise, also kannst du noch was Erhellendes zur Ausrichtung und zum Spielstil von Augsburg sagen? Für mich ist Augsburg seit jeher, also mindestens seit Giekewitz, oh ja, geil, ja, jetzt kommt wieder ein rotes Tuch ins Weserstadion.
Ja. Ja, war so, und wir waren uns ja aber auch einig in der Hinrunde, Burn Motherfucker Burn, ja, die Fuggerstadt, dass wir die trotzdem auch weiter scheiße finden, auch wenn Giekewitz nicht mehr da ist, weil sie haben, es gibt immer noch Gründe genug, und das wird sich bei mir auch nicht ändern, ja. So, das wird stehen. Ja, was können wir zu denen sagen? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben zu Anfang halt, hat Torup versucht, da Augsburg wieder sexy zu machen. Mhm. Wieder sexy zu machen, haben wir schon mehrfach gelacht drüber in dieser Saison. Und hat versucht, von diesem Drecksfußball ein bisschen weg, den ein bisschen spielerisch eine Linie mitzugeben, krachend gescheitert, und jetzt gewinnen sie wieder, wo sie wieder eklig spielen. Mhm. Und ich denke mal, so ein bisschen wird uns das halt eben auch erwarten. Und die, was Ole meinte, das Setting, Augsburg ähnelt so ein bisschen Heidenheim. Also wir können da nicht Larifari reingehen, weil auch da geht's um Körper, um die einzelne Situation, ums griffig sein, ums eklig sein. Ja, insofern ist das Setting ja wirklich relativ ähnlich. Von der Grundausrichtung spielen die ein bisschen anders. Die spielen eine Dreierkette. Mhm. Augsburg, also ja, spiegeln im Prinzip so ein bisschen unser System und haben dann auch auf der rechten Seite, wie bei uns Weiser, haben sie Marius Wolf halt eher auch als offensiv starken Schienenspieler, links einen einigermaßen stabilen Giannoulis, einen relativ stabilen Griechen. Ja. Und die haben auch noch sich verstärkt in der Abwehr und noch so eine Keule geholt, und zwar aus Wolfsburg. Die hatten ja schon hier Gobeleu und Schlotterbeck und so weiter. Diese Schränke, jetzt ist auch noch Cesiger, der war in Wolfsburg, ist auch so ein 1,95 Schrank. Ja. Der ist da neu im Team. Genau, und sonst spielt da die üblichen Verdächtigen hier, Jakic, Meier,
Retschbitschei.
Ja. Genau, und vorne der unzerstörbare Tietz, den ich auch ganz schlimm finde, aber im Moment, der im Moment von der Bank kommt, weil halt eben diese beiden Franzosen da, die gekommen waren, Claude Maurice und Issonde, beide ja so ein bisschen Hänger hatten. Ich weiß noch, der hatte im Hinspiel getroffen gegen uns, Issonde, und da, das war ja 2-2. Ne? Ja. Wir sind ja praktisch am ersten Spieltag der Rückrunde, darf man ja nicht vergessen, 18. Spieltag, Hinspiel war da 2-2.
Ja.
Fiel dann aber in Loch, war verletzt und so. Also die haben sich so ein bisschen gefunden, und wir brauchen wirklich mehr als
Larifari,
das, was 95%. Wir am Mittwoch da gemacht haben unter
Ja, was uns zur Personalsituation bringt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Pressekonferenz heute nochmal verfolgt. Gute Nachricht, verletzungstechnisch haben alle das Heidenheim-Spiel gut überstanden. Die phantomgelbe Karte gegen Senelinen sorgt jetzt letzten Endes dafür, dass er nicht dabei sein darf.
Das fehlt leider auch,
Aber ich finde, das ist bislang ehrlicherweise auch für uns beiden, zumindest in meinen Augen, das spannendste Rate, die Aufstellung dieser Saison bislang. Weil wir aus einer unterirdischen Abwehrleistung kommen und den Ausfall unseres Stammsechsers kompensieren müssen. Und deswegen würde ich dich jetzt ohne Umschweife bitten, auch mit Blick auf die Uhr, dass du mal anfängst mit Rate die Aufstellung. Was glaubst du, wie wir die Mannschaft sehen werden?
Genau, es gibt ja mehrere offene Planstellen sozusagen, wo man zumindest drauf kommen könnte, dass es da mehrere Optionen gibt. Ne? Also Marco Friedl kommt wieder zurück, war ja nur gelb gesperrt. Ja. Und da würde ich also ein Monatsgehalt drauf verwetten, dass der wieder in die Mitte hinten geht und wieder diesen Libero spielt.
Ja.
So, Toni Jung, sag ich mal, war noch der am wenigsten enttäuschende in der
Dreieräugige unter dem
Kette, wenn man das überhaupt so sagen will, aber auch da haben wir ja auch schon betont, ne, Defensive fängt vorne an, und da jetzt nur das einzelnen Verteidigern zuzuschieben, die Schuld an den Gegentoren, ist mir zu billig. Jung wird da spielen, Friedl wird da spielen, und Niklas Stark wird wieder auf seine rechte Seite zurückgehen.
Ja, also du glaubst, dass Stark für Veljkovic sozusagen spielen wird. Ja, das hätte ich in der Tat genau so vermutet. Ich war etwas irritiert. Der Kicker hat offensichtlich die voraussichtliche Werder-Aufstellung wieder gewürfelt. Aber da sind wir auf jeden Fall beieinander. Wie sieht's denn auf den Außen aus?
auf den Außen ist Rechtsweiser auf jeden Fall gesetzt und den brauchen wir auch in Augsburg. Das ist genau der Spieler, der da eine geile Waffe sein kann.
Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass Derrick Köhn eine Pause kriegt und das Caboret von Anfang an spielt auf der linken
Geh aus meinem Kopf.
Seite. Ja. Weil dieser Leistungsabfall und dieser Kräfteverlust, der war in jedem Spiel augenscheinlicher, fand ich. Er wurde immer früh ausgewechselt. Caboret ist eigentlich Rechtsverteidiger, neben Position Mandecker und kann auch links. Dass er jetzt jedes Mal so früh kam, zeigt für mich, dass Ole da den größten Substanzverlust sieht auf der linken Seite. Er ist auch, glaube ich, teilweise Teil mit Köhns taktischen Entscheidungen und Laufwegen nicht ganz einfach standen. Und da bin ich auch bei ihm, dass er noch häufig nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Und trotzdem halte ich ihn für einen Mega-Baller, Derrick Köhn.
Ja.
Aber ich glaube, er kriegt eine Pause, wird als Joker kommen und da wieder richtig gut sein. Caboret spielt links.
Ja, glaube ich auch, wobei man auch sagen muss, also Stichwort taktische Entscheidungen, da hat sich Caboret nun auch nicht mit Ruhm bekleckert gegen Heidenheim, aber, und das ist dann wieder das, was ich ganz am Anfang einmal meinte, Caboret ist in Sachen Technik und Zweikampfhärte, das ist schon eine Kante, alter Schwede, ey. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so gut hat sehen können, aber der ist sowas von griffig in den Zweikämpfen und auch im Nachsetzen bei Ballverlust und so, wenn er denn dann will. Hat ein irres Tempo, verhaspelt sich hier und da noch, aber ich sehe es genau wie du. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er Caboret von Anfang an spielen lässt und das mitnichten nur als Denkzettel für Köhn, sondern durchaus auch als Konkurrenzkampfselement, weil er sich anbietet.
Und auch Thema Belastungssteuerung, denn ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wenn du Ende des Transferfensters noch aus der Türkei eingeflogen kommst. Ja. Das ist halt einfach nicht der Stand der Vorbereitung und das Level körperlich, was du hast, wenn du hier, sorry mal, auf Norderney die Medizinbälle in den Hügel hochgeschleppt hast.
Aber du redest jetzt von Köln, ne?
Ja, dass der halt noch nicht das Level halten kann und dass man das halt auch sieht konditionell. Ja. Und dass das vielleicht gar nicht mal als Strafaktion ist, sondern halt auch einfach zur Belastungssteuerung, damit er mal wieder ein bisschen aufbauen kann.
Ja. Und so, wer spielt für Line?
Kriegt. Ole sprach offen von dem Rennen zwischen Leo Bittencourt und Alvaro.
Ja.
Die sich beide auch nicht mit Ruhm bekleckert haben nach ihrer Einwechslung gegen Heidenheim. Fand ich.
Aber Bittencourt hat wenigstens das 3:3 eingeleitet.
Ich wünsche mir das 3:2 für uns.
Entschuldigung, ja, das meine ich.
Ja, stimmt. Ich wünsche mir Alvaro, sehe ihn aber auch vielleicht noch ein bisschen überfordert und gehe davon aus, dass Leo Bittencourt anfängt. Gab es auch nochmal Nachfragen bei Ole, nachdem er gesagt hat, die beiden stehen zur Verfügung. Mhm. Ist denn nicht Leo eigentlich der logische Mann, weil er in den Abläufen drin ist und so weiter, konnte Ole nicht ganz abstreiten, sagte aber auch, klar, Skelly ist auch in den Abläufen drin, aber Leo hatte natürlich auch eine starke Phase, als er Weihnachten eingesprungen war für Staye und im Zentrum gespielt hat, kann ich mich dran erinnern, hat er ein paar gute Spiele gemacht.
Ja. Ich würde ein Monatsgehalt darauf verwetten, dass er mit Skelly anfängt.
Ui.
Also ich glaube, dass das genau die Spiele sind, wo er in der Vergangenheit immer gesagt hat, Skelly wird seine Chancen bekommen.
Ja.
Das ist der Anspruch, den er hat. Wir spielen jetzt nicht gegen Bayern, sondern wir spielen jetzt gegen Augsburg. Er hat mit Bittencourt jemanden in der Hinterhand, mit dem er notfalls auch früh reagieren kann.
Ja. Und viele Löcher stopfen kann, auf mehreren Positionen, weil Leo ja gut flexibel ist. Ja.
Genau, und deswegen glaube ich, dass er mit Skelly anfängt. Wobei ich aber in der Einschätzung komplett bei dir bin. Also wenn du die Safe Bet machen willst, dann würde ich es auch mit Leo probieren. Ich glaube aber, dass in der Konstellation Gegner und auch Talentförderung und Prophecy Skelly er das probiert mit ihm.
Und um da noch ein Argument nachzulegen auf deine Seite, auch was Größe und Körper angeht, ist es natürlich gerade gegen Augsburg, die da mit ihren Schränken ankommen.
Ja.
Vielleicht gar nicht so verkehrt. Er muss natürlich springen, nicht so wie in der Mauer, ne?
Ja, genau. Wahrscheinlich hat ihm das noch nie jemand gesagt. Du musst übrigens auch springen. Das hat er bislang alles im Stehen regeln können. Aber in Deutschland ist es vielleicht noch nicht so ganz so. Aber bei Gröll und Duxch im Sturm sind wir uns einig, ne?
Ja.
Komm, dann schließen wir final mit den Tipps noch ab. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich hatte auf knappen Sieg getippt gegen Heidenheim 2-1, so ein Gewürgespiel und wir schaukeln es drüber. Das würde ich einfach nochmal wiederholen. Ey, dieses Mal schaffen wir es. Und ich traue uns sogar zu, dass wir zu 0 spielen. Ich sage 2-0.
Okay, ich sage 2-2. Einfach, genau. Einfach nur, weil ich es forcieren will. Ja, dass ich wieder Lügen gestraft werde und dann letzten Endes das Pendel in deine Richtung ausschlägt. Deswegen, das mache ich doch gerne für uns. Alles für den Verein.
Meine Mutter ruft mich, ich muss nach Hause.
Ja, genau. Ist zu dunkel schon.
So. Tschüss, Frau Sieger, tschüss.
Genau, tschüss, bis morgen.
Miracoli ist fertig. Ja.
Genau. Ihr Lieben, komm, dann ziehen wir hier den Strich. Das war jetzt dann doch wieder Worum Podcast Overkill diese Woche. Wir haben es immerhin doch noch geschafft, 2 Folgen zu produzieren. Ich bin ein wenig stolz auf uns, muss ich sagen.
Ja, englische Woche ist für niemanden leicht.
Ja, das ist wohl wahr. Warum soll es für uns anders sein als für die Fußballprofis? Immerhin ist das Spiel Werder gegen Augsburg erst am Sonntagabend um 17.30 Uhr im Weserstadion. Ja. Ich werde dort sein. Du wirst es dir trotzdem im Froggies angucken, obwohl es Sonntagabend ist?
Selbstverständlich. Ich habe Montag Frühschicht mit der Machtübernahme, ich nenne es bewusst so, in den USA. Es wird anstrengend, aber ich nehme mir nochmal was Schönes mit in den Montag.
Ja, ich wollte sagen, dann schöne Grüße an das gesamte Froggies und euch da draußen ebenso ganz liebe Grüße. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr wahrscheinlich schon auf dem Weg ins Wochenende. Deswegen genießt es, drückt die Daumen, macht euch ein paar schöne Tage und dann hören wir uns hoffentlich mit 3 Punkten mehr auf dem Konto nach dem Augsburg-Spiel wieder. Bis dahin, alles Gute und gutes Spiel.
So sei es. Und nächste Woche sprechen wir dann auch über Hot Takes. Ne?
Gelbe la, 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 la.
Und so weiter.
Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
Schönes Wochenende. Gutes Spiel. Danke fürs Zuhören.